Politikerinnen und Politiker kämpfen gern. Sie kämpfen gegen Übergewicht, Untergewicht, Rechts, Links, Inflation, Deflation und vieles, vieles mehr. Doch was passiert eigentlich, wenn Politikerinnen und Politiker kämpfen? Dieser Frage widme ich mich heute. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Ich freue mich wieder über alle, die mir zuhören. Warum kämpfen Politiker eigentlich so viel? Nicht nur gewählte Politiker, auch alle möglichen politischen Akteure kämpfen gern. Sie rufen den Kampf gegen irgendetwas aus. Manchmal, wie gesagt, auch für etwas, meistens aber gegen etwas. Und versuchen damit natürlich bestimmte Ziele zu erreichen. Weil sie sind ja nicht blöd, unsere Politikerinnen und Politiker. Doch warum verwenden sie ständig diesen Begriff? Auch in der Presse wird er ganz oft verwendet, weil man sieht die gar nicht richtig kämpfen. Also die schlagen sich nicht, in manch anderen Ländern schlagen sie sich sogar manchmal dann im Parlament und kämpfen tatsächlich wirklich. Auch da kämpfen sie natürlich nicht um die Ziele oder für die Ziele, die sie vorgegeben haben, aber sie kämpfen immerhin richtig. Doch in Deutschland und vielen anderen westlichen Ländern sitzt man in Gremien, Parlamenten, vor der Presse natürlich oder bei anderen öffentlichen Erklärungen und kämpft. Warum verwendet man das so oft? Das ist nicht allzu schwer zu erklären, weil damit versucht wird, die Bedeutung des eigenen Handelns zu stärken und es gegen verschiedene Art von Kritik zu immunisieren. Gleichzeitig wird versucht, bestimmte Ziele, die vorsichtig ausgedrückt nicht deckungsgleich sind mit den Zielen des vorgeblichen Kampfes, zu erreichen. Verschiedene politische Ziele und Menschen, um ein ganz fürchterliches Wort zu verwenden, mitzunehmen. Das heißt, zu motivieren, auch für diese Ziele einzutreten und die richtigen Politikerinnen und Politiker zu wählen. Was braucht man, um so richtig kämpfen zu können? Zuerst braucht man ein Problem. Der Beginn jeder politischen Handlung, jeder politischen Strategie ist ein Problem. Das heißt nicht, dass per se ein Problem bestehen muss, dann reagieren Politiker auf dieses Problem, sondern das Problem muss in der öffentlichen Wahrnehmung erst einmal geschaffen werden. Jedenfalls in den allermeisten Fällen. Natürlich gibt es tatsächliche Naturkatastrophen oder es gibt auch den Angriff eines fremden Landes oder bestimmter bösartiger Akteure wie Terroristen. Dann besteht tatsächlich ein Problem und eine gerechtfertigte Problemwahrnehmung. In vielen anderen Fällen muss diese Problemwahrnehmung jedoch erst einmal geschaffen werden. Warum ist es so schön, Probleme zu haben? Weil man damit politisches Handeln, und zwar diskretionäres, auf den Einzelfall gerichtetes politisches Handeln, rechtfertigen kann. Das ist der erste wesentliche Grund. Wenn bei einem größeren Teil der Bevölkerung, das muss nicht die Mehrheit sein, das muss bloß ein relevanter Teil, eine relevante Gruppe sein, eine Problemwahrnehmung besteht, versucht man damit, Unterstützung für die eigene Politik zu generieren. Und der erste Gedanke, den viele haben, wenn es da ein Problem gibt, hier muss die Politik eingreifen. Es gibt Menschen mit Übergewicht, da muss die Politik eingreifen. Es gibt Menschen, die nicht genug lernen, da muss die Politik eingreifen. Und zwar mit Maßnahmen, die vor allem eins sind. In irgendeiner Weise deutlich, radikal, einfach zu verstehen und verbunden mit der Zuteilung von finanziellen Mitteln. Also mit einem Wumms oder einer Bazooka oder irgend sowas. Damit wird dann auf Probleme geschossen. Das hat für die Politiker verschiedene Vorteile. Erstens, sie demonstrieren den Wählern, dass sie etwas tun. Vorher müssen sie natürlich dafür sorgen, dass tatsächlich eine Problemwahrnehmung besteht, dass Probleme in der Öffentlichkeit als solche erkannt werden. Doch wenn es dann erkannt ist, wenn es dann gelungen ist zu sagen, wir haben ein Problem, dann kann man dagegen kämpfen. Und das ist ein Problem, nicht nur der Politikerinnen und Politiker, für die ist es kein Problem, für die ist es ein nützlicher Nährboden, aber für alle anderen ist es ein Problem, dass das ganz tief in vielen Köpfen verankert ist, wenn irgendetwas nicht so ist, wie wir uns vorstellen oder wie ich mir oder wie bestimmte Leute sich vorstellen, dass es sein sollte. Wenn also ein Problem besteht, dass dann als Lösung ganz oft, fast immer in Deutschland, staatliches politisches Handeln angesehen wird. Also wir brauchen dann auf einmal ganz viel Geld. Heute las ich zum Beispiel darüber, dass die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu wünschen übrig lässt auf den Weltmärkten. In der Wirtschaftswoche stand das übrigens. Das steht doch in anderen Zeitungen, aber der Artikel war dort. Und was bräuchte man, um diesen Zustand zu beheben? Natürlich viel Geld. Das ist perfekt. Wir haben ein Problem, die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Von wem wird nicht so ganz klar? Weil es gibt natürlich viele Unternehmen innerhalb der Europäischen Union, die vollkommen wettbewerbsfähig sind. Außerdem gibt es einen starken Binnenmarkt. Es gibt eigentlich vieles, was auch nicht so schlecht ist für die europäische Wirtschaft. Warum ist das also überhaupt ein Problem, die europäische Wettbewerbsfähigkeit? Weil da die Illusion herumgeistert oder die Vorstellung, nennen wir es nicht Illusion, ist zu werten, die Vorstellung herumgeistert, dass auf den Weltmärkten eigentlich die europäische Innovationskraft und vieles mehr noch einen besseren Status haben sollten, als sie ihn im Moment haben. Doch nehmen wir mal an, es gibt da tatsächlich ein Problem. Womit wollen Politiker das Problem gewöhnlich lösen? Mit Geld. Damit irgendjemandem Geld zu geben. Subventionen beispielsweise, gigantische Investitions- und sonst was für Fonds, Forschungsfonds und so was. Sie stellen sich, wie bei fast allen Problemen, mit denen sie kämpfen, gegen die sie kämpfen, nicht oder sehr ungern jedenfalls, es gibt Ausnahmen, positive Ausnahmen, sehr ungern die Frage, könnte es auch daran liegen, dass wir vielleicht zu viel Geld für falsche Dinge ausgeben, dass wir zu viel verbieten, dass wir zu viel Politik machen? Gerade was die mangelnde Innovations- und vor allem die mangelnde Investitionskraft in Europa angeht, ist das ja wohl ganz offensichtlich das Problem. Doch, es ist natürlich irgendwie für Politiker nicht so toll zu sagen, wir machen jetzt in bestimmten Bereichen einmal nichts mehr. Oder viel weniger, wir deregulieren. Wir lassen Menschen, Unternehmern, Unternehmerinnen und Unternehmern, die Innovation wollen, die neue Produkte wollen, die neue Dienstleistungen wollen, die neue Strukturen wollen, auch in verschiedenen Märkten, lassen denen einfach mal Kraft und lassen ihnen Platz. Denn was Platz lassen ist das eine, man kann durch neben dem Geld natürlich auch durch immer neue Regulierungen und Richtlinien kämpfen. Wir kämpfen gegen Korruption. Mit Richtlinien, mit Geld, mit allem Möglichen. Es wäre möglich, ein wenig jedenfalls zu kämpfen, indem man Regulierungen abbaut, an die Korruption anschließt, indem man das Volumen öffentlicher Aufträge, wo Korruption ein besonders starkes Einfallstor ist, herunterfährt. Wenn man die Relevanz politischer, wirtschaftlicher, politischer Umverteilungsentscheidungen zurückfährt. Das würde nicht so nach Kampf aussehen. Da könnte man nicht bestimmten Interessengruppen sehr viel geben. Da könnte man nicht zeigen, dass man agiert. Da könnte man nicht so stark an den großen weit verbreiteten Irrtum anknüpfen, dass bei jedem Problem, wir hatten schon diskutiert, dass viele Probleme natürlich keine sind, aber dass bei vielen Problemen staatliches Handeln die beste Option ist. Das ist für Politikerinnen und Politiker nicht so gut. Denn wenn man kämpft, dann hat man Legitimationskraft. Wenn man gegen etwas kämpft, ich nehme hier bewusst tatsächliche Kriege oder Bedrohungen, militärische Bedrohungen aus, militärische Bedrohungen im weiteren Sinne, aber wenn man sonst gegen im Inneren gegen irgendetwas kämpft, dann hat man per se Legitimation und man bekommt Gelder zur Verfügung, man bekommt dann sogar Forderungen, noch mehr Geld auszugeben, für was immer, noch mehr Fonds bereitzustellen, Sonderfonds, Sondervermögen, all das. Und all das entlastet Politiker. Es bringt ihnen einerseits Zustimmung, weil viele Menschen ebenso denken, aber es entlastet sie auch. Denn sie können damit die selbst gesetzten, in Verfassungen gesetzten Regeln, die ihr Handeln begrenzen. Zum Beispiel durch Haushaltsbeschränkungen und anderes, aber auch durch Gewaltenteilung, durch Föderalismus, relativ leicht umgehen. Wir haben in den letzten Jahren, das war schockierend, das war während Corona schockierend und auch während der Finanzkrisen und der Immobilienkrise eine Tendenz, dass dann, wenn Krisenphänomene, gefährliche Phänomene da sind, wie immer aufgebauscht die auch sind, aber doch da sind, dass dann die Selbstbindung politischer Körperschaften sofort in Frage gestellt wird. Nicht nur von den Politikern selbst, die sagen, das ist zu starr, der Staat muss handlungsfähig werden. Wenn Staaten oder politische Organismen handlungsfähig werden sollen, heißt das immer, dass Einzelne Macht über andere ausüben wollen. Dass also die Möglichkeiten zu Checks and Balances zurückgefahren werden. Dafür ist Kampf auch ein guter Hintergrund. Wenn wir gegen was kämpfen, da können wir nicht mehr Rücksicht nehmen darauf, dass da vielleicht jemand Veto-Power hat, durch Gesetze festgelegt oder durch, noch besser, individuelle Rechte festgelegte Veto-Power, dann fällt das alles weg, wenn wir so richtig kämpfen. Und deshalb ist es für Politiker so schön zu kämpfen. Vor Mikrofonen sitzend, in Ausschüssen sitzend, in Parlamenten sitzend. Ist, glaube ich, nur ein kleinerer Teil, dass die sich dann wirklich wie Kämpfer und Helden fühlen, sondern sie vermitteln ein Bild. Sie tun was, um das Problem zu lösen, das sie, in Klammern, in den meisten Fällen selber auf politischer Ebene zumindest mit verursacht haben. Sehr schön zu sehen bei der Finanzkrise zum Beispiel, bei anderen Sachen auch. Wenn man kämpft, ist man legitimer. Wenn man kämpft, hat man weniger Schranken. Und wenn man kämpft, generiert man zumindest für eine bestimmte Zeit bei bestimmten Gruppen mehr Zustimmung. Wenn man einfach sagt, wir versuchen, rationale, angemessene, verhältnismäßige Regeln für ein bestimmtes Handlungsfeld zu finden, die sind komplex. Diese Regeln brauchen eine Zeit, bis sie sich eingeschliffen haben. Sie müssen ab und zu angepasst werden. Und wir halten uns vor allem an die langfristigen Verfassungsregeln. Dann kämpft man nicht, dann tut man den Menschen mittel- und langfristig sehr viel Gutes im Verhältnis zu anderer Politik. Aber dann kämpft man nicht und da hat man nicht so viele Emotionen und da machen die Leute nicht so richtig mit. Und als letzter Punkt, heute wird mein Podcast relativ kurz, wenn man so richtig kämpft, kann man alle, die gegen einen sind, die gegen diesen Kampf sind, die auf der anderen Seite stehen oder die ihn nur nicht mitmachen, so wunderbar diskreditieren. Kann man sie runtermachen, kann man fragen, warum die überhaupt das Recht haben, als Individuen irgendwas dagegen zu sagen, weil dieser Kampf, das ist doch nun der Kampf der Kämpfe. Also, sich selber in ein besseres Licht rücken, sich selber relevant, politisch relevant machen, Unterstützung generieren, die Möglichkeit generieren, außerordentliche Finanzmittel ausgeben zu können, abseits von Regeln und Regelwerken, abseits von jeder wirtschaftlichen Vernunft, Schulden aufnehmen zu können, um das ja noch zu erwähnen, plus die Möglichkeit, politische Gegner oder auch nur Menschen, die nicht mitmachen, zu diskreditieren. All das ist die Grundlage dafür, dass Politikerinnen und Politiker so gerne kämpfen. Und fast immer, wenn die kämpfen, dann sollte man sehr vorsichtig sein, was die Freiheit betrifft. Denn es geht immer, fast immer mit Freiheitseinschränkungen für Leute, gegen die gekämpft wird oder die nicht mitkämpfen wollen, die auch nur Fragen stellen, die andere Interessen haben, einher. Und es geht immer, wenn so richtig gekämpft wird, mit Wohltaten für die eigenen Wählergruppen einher, fast immer. Das Gegenbild ist ganz einfach. Nicht so viel kämpfen, sondern an der Durchsetzung und vorsichtigen Optimierung und gleichzeitig strukturellen Minimierung von Regelsystemen, Gesetzessystemen zu arbeiten, die erstens in einer richtigen Hierarchie sich der Verfassung unterordnen und nicht die ständig verändern wollen oder umgehen wollen oder Schlupflöcher in der Verfassung finden wollen. Und gleichzeitig den Einsatz finanzieller und anderer materieller Mittel zu minimieren. Da kämpft man nicht so richtig, vielleicht intern irgendwie, aber, liebe Politikerinnen und Politiker, damit wird sehr viel mehr Gutes getan als mit allen Kämpfen, die es so gibt. Wenn Menschen glauben, sie müssen gegen alles Mögliche kämpfen, können sie das ja tun und sich auch bezeichnen, wie sie wollen. Bloß, wenn Politiker kämpfen, haben sie den Apparat, um andere Menschen nicht nur zu motivieren, wenn das mit staatlichen Mitteln passiert, ist es auch schon gefährlich, sondern zu zwingen, mitzukämpfen. Und das ist gefährlich für die Freiheit. Also immer Vorsicht vor Politikerinnen und Politikern, die kämpfen gegen und für was auch immer. Vielen Dank und tschüss.